Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Jörg Biesler, guten Tag. Um Macht, Moral und Tragödie geht es bei Kultur heute. Zum Beispiel um den Paragraphen 218, über den gerade wieder diskutiert wird, da eine Kommission die Entkriminalisierung der Schwangerschaftsabbrüche empfiehlt. Wir schauen in die Literaturgeschichte, in der die Konfliktlage vielfach thematisiert worden ist. Außerdem Shakespeares 4 Tragödien mit römischem Hintergrund, alle an einem Abend in Wien. Und Blut, Schweiß und Tränen in der Kunst. Kiki Smith im Museum Rolandseck. Zuerst aber Utopie. Der widmet sich die Akademie der Künste in ja eher schwierigen Zeiten. Die scheidende Akademiepräsidentin Janine Meerapfel hat die künstlerischen Sektionen der Akademie gebeten, sich mit dem Erdenken besserer Welten zu beschäftigen. Stand heute führte die Geschichte der Menschheit ja zu Klimawandel, globalen Konflikten und vermeintlichen Zukunftstechnologien, die gegenwärtig die Demokratie gefährden. Die Utopien? Gescheitert? Die Akademie nimmt sich vielleicht auch deshalb 5 Wochen Zeit, um sich mit dem Wesen politischer, gesellschaftlicher und künstlerischer Utopien auseinanderzusetzen. Ausgehend von der dystopischen Gegenwart. Zur Eröffnung hatte Janine Meerapfel Autorinnen und Autoren eingeladen, ihre Gedanken über Utopien vorzustellen. Cornelius Wüllenkemper war dabei.
Auf der minimalistisch gestalteten, in changierendes Dämmerlicht getauchten Bühne der Akademie der Künste stellte sich Präsidentin Janine Meerapfel der Vorstellung entgegen, um heute Utopien zu entwerfen, brauche es Geschichtsvergessenheit oder gar Naivität. Zum Motto des Festivals Utopia erhob die Filmemacherin ein Zitat, das ihrem Landsmann und Kollegen, dem Argentinier Eduardo Galeano, zugesprochen wird.
Die Utopie ist am Horizont. Ich gehe 2 Schritte. Sie entfernt sich 2 Schritte. Ich gehe weitere 10 Schritte darauf zu und der Horizont schiebt sich 10 Schritte weiter. Also, wofür dient die Utopie? Dafür, zum Weitergehen.
Dass der Begriff der Utopie auch weiter und vor allem kritischer zu fassen ist, zeigte kurz darauf der slowenische Autor, Übersetzer und Verleger Aleš Steger. Steger, der in seiner slowenischen Geburtsstadt sowohl Messdiener als auch Anführer der jungen Pioniere des Sozialismus war, erklärte beide Versuche, eine bessere Welt zu erschaffen, für gescheitert. Utopie sei darüber hinaus eng mit ihrem Gegenteil, der Dystopie, verbunden, denn auch Narzissmus und Kommunismus hätten zunächst auf dem Traum von einem besseren Leben basiert.
Ich glaube, dass unsere Vorstellungen von Utopia weniger mit dem Ort als vielmehr mit der Zeit zu tun haben und mit der Frage, wann endlich?
Im zweiten Teil seines Auftritts sprach Aleš Steger dann in seinem Utopiegedicht davon, dass es das Schönste sei, auf dem Ozean der Gleichgültigkeit der Utopie entgegenzusegeln und im Gesang zu ertrinken. Eine geradezu fatalistische Vorstellung der Utopie, die anschließend von ebenso düster anmutenden Klängen der Hornistin Elenia Kakaliagu musikalisch aufgenommen wurde. Die Unerreichbarkeit utopischer Vorstellungen stand im Mittelpunkt dieses musikalisch-literarischen Abends. Performativer Höhepunkt war das von der schottischen Dichterin A.L. Kennedy ebenso ungezwungen wie intensiv vorgetragene Utopiegedicht Ohne Thron.
I hereby pledge allegiance to Utopia, that place without an anthem, its flag, a turn of sunlight.
A.L. Kennedy gelobte Utopia die Treue, jenem Land ganz ohne Hymne, als Flagge das Licht der Sonne, das über jede Nation aufgeht, ohne festen Ort auf der Karte. Niemand könne eine Utopie gehend erreichen, so die Dichterin, nur wenn wir tanzten, gleite Utopia uns zuweilen unter die Füße. Ein treffendes poetisches Bild für die Ungreifbarkeit utopischer Vorstellungen. Dass Utopien keineswegs planbar, geschweige denn konkret umsetzbar sind, machte anschließend der Autor Uwe Timm in einem Vortragsessay mit dem Verweis auf den Philosophen Karl Popper deutlich. Wenn wir die Welt nicht wieder ins Unglück stürzen wollen, müssen wir unsere Träume der Weltbeglückung aufgeben, heißt es bei Popper. Uwe Timm führte dazu eine Schreckensliste der gescheiterten Utopien in Realität und Literatur ins Feld. Von Platons Politeia über Thomas Mores Utopia bis zu Arno Schmidts Gelehrtenrepublik. Kritisch blickte Timm auch auf die Gegenwart, in der die Träume der Hungerleidenden in der Dritten Welt mit denen der Wohlstandsgesellschaften kontrastierten.
Könnte es sein, dass aus dem Wissen von dem eigenen Wohlergehen, das dem Hunger und dem Leid anderer geschuldet ist, die momentane Aggressivität im Umgang miteinander resultiert, das nicht zuhören wollen, die apodiktisch vorgetragenen Meinungen, eine neurotische Angst, dass dystopische Zustände kommen könnten.
Fast erleichtert nahm man dann zur Kenntnis, dass Uwe Timm die Literatur als den utopischen Raum schlechthin bezeichnete. In ihr lässt sich der Widerspruch auflösen, dass einerseits die Verwirklichung von Utopien immer nur auf Kosten anderer zu haben ist und andererseits utopische Zukunftsvisionen die Triebfeder der Menschheitsentwicklung sind. Ein widersprüchlicher, thematisch, kursorisch und künstlerisch freigestalteter Abend, der dennoch oder gerade deshalb neugierig macht auf das Utopiefestival.
Das noch 5 Wochen lang die Kraft der Utopie untersucht an der Berliner Akademie der Künste zum Abschied der Präsidentin Janine Meerapfel. Titel: Keep on Moving. Tragische Verläufe bestimmen dagegen den jüngsten Theaterabend am Wiener Volkstheater. Die 4 großen Römer-Tragödien William Shakespeares, Titus Andronicus, Julius Caesar, Coriolanus und Antonius und Kleopatra zeigt Starregisseur Luc Perceval an einem Abend unter dem schlichten Titel Rom. Das klingt schon nach Sensation, denn es wäre nicht der erste spektakuläre Marathon-Inszenierungsabend von Luc Perceval. Der Abend mit dem neuen Text der Autorin Julia Jost hätte eigentlich schon in der vergangenen Spielzeit Premiere haben sollen, stattdessen aber wurde er nicht fertig und öffentlich weitergeprobt im Stream. Am Samstag war es dann endlich soweit, Rom feierte Premiere und war eine große Überraschung, meint Martin Thomas Pesel.
Es ist kaum zu glauben. 25 Jahre nach seinem 12-stündigen Shakespeare-Marathon Schlachten zeigt Luc Perceval wieder 4 Stoffe des Barden an einem Abend. Und der dauert 2,5 Stunden inklusive Pause. Da gehen Enttäuschung und Erleichterung Hand in Hand. In einem 2-jährigen Entwicklungsprozess am Wiener Volkstheater haben sich Perceval und die Autorin Julia Jost die 4 römischen Herrschertragödien William Shakespeares vorgenommen – und mit der Zeit immer stärker eingedampft, zu einem einzigen Stück, so kurz wie sein Titel, Rom. Da ist zunächst Coriolanus, der siegreiche, aber desillusionierte Feldherr.
Sie haben minderjährige Mädchen vergewaltigt und ihre Mütter zuschauen lassen. Sie haben einen Buben, nicht mal 8 Jahre, den Kopf vom Körper getrennt, haben ihn an ein Seil gebunden und das andere Ende an einen Wagen. Sie haben Pyramiden aus Leichen gebaut und sich auf diese Berge gestellt und angerufen. Ich bin der König der Welt. Was soll man mit solchen Menschen reden?
Coriolan mutiert im weiteren Verlauf zum Julius Caesar und fällt als solcher einem Attentat von Brutus und Konsorten zum Opfer.
Wir sind das Volk. Von uns geht eine besondere Macht aus. Das dürfen wir nicht vergessen. Diese Macht heißt Mündigkeit. Wer im Besitz einer Haltung ist, der hat den Schlüssel zur Freiheit.
Dann ist da Antonius, der Cäsar betrauert und schließlich selbst Irrwege geht, indem er sich in Ägypten mit Kleopatra einlässt.
Wo ist Antonius, wenn du ihn siehst? Und er ist miserabel, weil er sich von seinen mundgerechten Eiden einstricken lassen hat. Dann sag ihm, ich bin glücklich. Ich bin so glücklich. Schau, wie ich tanze.
Und schließlich gibt es Titus, ebenfalls Heerführer, dessen Tochter von gotischen Wilden vergewaltigt wird, woraufhin er die beiden Brüder zerstückelt und in Pastetenform ihrer eigenen Mutter zum Mahle vorsetzt. Die rassistische Körperhorrorfarce Titus Andronicus wusste Autorin Julia Jost nicht organisch in die Handlung ihres Politdrama-Hybrids einzubauen. Stattdessen lässt sie von Coriolanus Kind, einem adrett gekleideten dreiköpfigen Monster, in einer gruselig-bäuerlichen Kunstsprache nacherzählen.
Es schaltet sich Titus Söhnländer
Lucius dazu.
Gusch, Gotenkönigin, wir willen dein Burm totschlitz und sofort die Falten schmilzen und hinein ins Bogenfleisch. Aber glücklich geht's zu in der Welt.
In Rom geht es um Macht, um den Willen des Volkes, der nicht befolgt wird, um Kolonialismus, Fremdheit und Krieg. Philipp Bußmanns Bühnenbild ist eine weiße Wand, wie ein Marmordenkmal. Wenn die Bühne sich dreht, sehen wir auf der Rückseite eine ins Nichts führende Treppe und einen Kanister, aus dem im zweiten Teil vorne mehrere Rinnsale in einem Planschbecken zusammenlaufen, wo Antonius und Kleopatra sich ein paar erotisch aufgeladene Wasserschlachten liefern werden.
Ist er fröhlich? Sage ihm, ich sterbe, weil er mich verraten hat.
Das alles atmet staatstragend monumentales Theater. Auch die Sounddesignerin und Live-Musikerin Lila Zoe Kraus atmet in ein Mikrofon, um die 10 Sprechenden auf der Bühne in eine unwirkliche Dauerdrohkulisse zu hüllen. Doch je weiter der Abend voranschreitet, desto öfter schweigt die Musikerin. Dann werden die oft von vielen Pausen gerahmten Sätze der Figuren in der Stille umso ehrfürchtiger zelebriert. Inhaltlich vermag Josts und Percivals Shakespeare-Versuch nicht zu überzeugen. Zu sehr ist man damit beschäftigt, auseinander zu dividieren, welche Figuren aus welchen Stücken hier agieren. Und das funktioniert auch nur, wenn man sich halbwegs mit den Originalen auskennt. Ästhetisch ist der Abend eine runde Sache, stimmig, stimmungsvoll, wenn auch etwas zu sehr darauf aus, zu beeindrucken. Die Volksnähe, die dem arroganten Coriolan hier abgesprochen wird, sie fehlt auch dieser Unternehmung im Volkstheater, die sich ein paar hundert Meter weiter ins große Staatstheater, die Burg, zu sehnen scheint.
4 Rom-Tragödien Shakespeares, hübsch durchgerührt an einem Abend im Wiener Volkstheater. Im Faust ist die eigentliche Tragödie wohl, dass Gretchen zur Kindesmörderin aus Scham wird. Am moralischen Konflikt verzweifelt sie und nicht der Verführer Faust. Bertolt Brecht begehrte auf gegen den 1871 ins Gesetz aufgenommenen Paragraphen 218 in einer Ballade mit dem Refrain »Und jetzt kein Stuss, und jetzt werden sie Mutter und Schluss«. Über die Rechtslage beim Schwangerschaftsabbruch hat gerade eine Kommission aus Expertinnen und Experten beraten und eine Entkriminalisierung gefordert. Seitdem wird natürlich debattiert. Wie so oft ist die Kunst in ihren Überlegungen längst weiter und differenzierter als die gesellschaftlichen Debatten. Forscherinnen der Universität Wien und Bonn beschäftigen sich aktuell mit Texten auch jenseits von Goethe und Brecht. Eine von ihnen ist Caroline Slickers von der Uni Bonn. Ich habe sie vor der Sendung gefragt, warum es denn wieder zuerst Männer sind, die auch beim Thema Schwangerschaftsabbruch genannt werden.
Naja, es sind vor allen Dingen Männer dafür bekannt geworden. Also ich würde sagen, es haben auch viele Frauen dazu geschrieben, aber Frauen bzw. die Erzählung oder die Literatur dieser Frauen ist entweder vergessen worden, ist in vielen Fällen auch nicht mehr aufgelegt, verschollen in Editions- oder Publikationsprozessen, weicher gemacht worden oder irgendwie ausgelassen worden. Und deswegen kennen wir halt nur Goethe, Dickens und Brecht, beziehungsweise sind es die ersten, die uns einfallen. Und deswegen müssen wir ein bisschen suchen, um halt dann auch die Erzählungen und Narrative zu finden, Texte zu finden, die auch Frauen geschrieben haben und die vielleicht, so wäre ja die These, auch uns ein bisschen ein differenzierteres Bild vom Schwangerschaftsabbruch als literarischem Sujet bieten.
Also man kann vielleicht sagen, es liegt gar nicht so sehr an der Literatur, sondern an der Literaturgeschichtsschreibung, was dann am Ende übrig bleibt von den Texten, die sich mit Schwangerschaftsabbruch zum Beispiel beschäftigen?
Das wäre eine These. Und zwar hat das ja auch Nicole Seifert ganz stark gemacht in ihrem Frauenliteratur. Also die Anführungszeichen an Frauenliteratur müssen Sie sich jetzt denken, dass es ein langer Prozess ist, der jetzt quasi erst Früchte trägt, dass wir sehen, je mehr literarische Werke von Frauen oder auch von Queers wir im literarischen Kanon integrieren, und je mehr wiederentdeckt wird, desto präsenter wird die literarische Gestaltung eben von Themen, die ja damals, jetzt müssen Sie sich die Anführungszeichen erneut denken, als Frauenthemen galten und somit gar nicht zum Kanon der Themen, wenn man das so sagen kann, gehören. Also oft auch Schwangerschaftsabbrüche in ihrer eigenen Sprache und nicht nur ungewollte Schwangerschaften, die es ja immer schon in der Literatur gab, die aber oft mehr so ein narratives Behelfsmittel sind. Sie kennen das aus Telenovela, dass es meistens so ein Mittel zur Tragödie ist, so ein Plot-Twist noch einbauen soll. Und Literatur, die dem mehr Raum gibt und dem mehr Sprache gibt, die finden wir oder die lässt sich aufsuchen im literarischen Archiv, wenn wir ein bisschen mehr an diesem, ja, uns an diesem roten Faden entlanghangeln, welche Autorinnen wir bisher noch nicht kennen oder vielleicht vergessen haben.
Wenn wir uns solche Literatur anschauen, ist denn da die Schwangerschaft und der Abbruch ganz offen thematisiert worden oder geht es da auch eher um eine versteckte Thematisierung?
Das ist ganz unterschiedlich. Also es gibt eine unheimliche Bandbreite an Arten, wie das geschildert wird. Wir haben halt natürlich Annie Ernaux, die da ganz explizit rangeht, die da eine sehr, sehr klare Sprache für findet. Sie haben dann auch mehr Neigungen zum Lyrischen bei anderen Autorinnen. Zum Beispiel Tove Ditlevsen, die zwar auch über den Abbruch schreibt, aber sie bindet ein Gedicht ein über ja, das verlorene Kind oder beziehungsweise das Kind, das nicht hat sein sollen. Und da wird es dann so ein bisschen, zieht es sich so ein bisschen weg. Wir haben aber auch natürlich Literatur, die würde ich auch unbedingt dazu zählen, die sich mit den juristischen und ja, gesellschaftlichen Umständen auseinandersetzt. Also zum Beispiel Lotta Elsters Mittwoch, also da geht es sehr viel um diese Bedenkfrist. Also da geht es weniger um den Abbruch, sondern eher um diese Frist, was diese Frist mit einem macht. Wir haben auch zum Beispiel Gertraud Klemm, gerade quasi druckfrisch erschienen, 2024, Einzeller. Da geht es weniger um den Abbruch oder den Nichtabbruch, sondern eher auch um die Frage, was so ein Rechtsruck im Land mit den Gesetzen, also in diesem Fall ist es Österreich, mit den Gesetzen macht und wie sich das auf ja, das individuelle Leben der Protagonistinnen auswirkt.
Würden Sie denn sagen, das unterscheidet sich grundsätzlich, wie Männer oder Frauen auf dieses Thema blicken in der Literatur?
Ich bin kein Fan von der These, dass es da unterschiedliche Arten zu schreiben gibt. Ich glaube einfach, dass dieses Thema ja eine sehr starke Subjektivität mit sich bringt. Und da literarisch die Frage ist, welche Perspektiven wählen wir? Und dass Literatur aber auch Empathie fördert. Das heißt, vielleicht kann nicht jeder über Abtreibung so schreiben, so in dieser Intensität, aber jeder kann sie sich erlesen. Und das ist, glaube ich, so etwas sehr Spannendes, warum man vielleicht bei diesem Thema auch in die Literatur gehen sollte oder kann. Es liegt vielleicht auch ja, an den Umständen, aber ich denke, so ganz intrinsisch ist es nicht veranlagt, dass das eine Geschlecht oder das andere besser darüber schreiben kann. Ich glaube, es liegt auch einfach an der Betroffenheit. Und da sind natürlich dann Frauen ja, eher an vorderster Front.
Aber historisch werden sich wahrscheinlich Unterschiede finden lassen, während heutige Autorinnen und Autoren vergleichsweise offen ja mit dem Thema umgehen können und auch anklagen können. Wird das in der Literaturgeschichte ja nicht immer so gewesen sein?
Auf jeden Fall. Es ist spannend, wenn Sie natürlich auch quasi medial reingehen in Literaturgeschichte und Film. Es gibt ganz viele Formen des Nicht-Aussprechens oder der Leerstelle, um genau das Betreffende nicht zu sagen, aber doch sehr eindeutig zu machen, worum es geht. Also Autorinnen und Autoren haben immer Wege gefunden, genau das zu erzählen, was sie erzählen wollten, aber gleichzeitig so mit einem inneren sprachlichen Zensus oder einer Zensur, die natürlich auch von extern kommt. Also allein die Frage, als was bezeichnet man das? Wir haben ja das Ereignis bei Annie Ernaux, wir haben Entfernung bei Marlene Strirowitz. Und auch früher haben wir auch Romane wie zum Beispiel Vicky Baums Helene Willführ oder Mela Hartwig, der fantastische Paragraph. Da findet sich das nicht in den Titeln oder auch so ganz langsam im Text, aber es wird dort explizit, wo es explizit sein will. Es ist, glaube ich, schon da nochmal sprachlich interessanter, in die Strategien zu gehen. Wie schreibe ich über Abbrüche, wie schreibe ich über Abtreibungen, wenn es das doch eigentlich gar nicht geben soll, wenn es dafür auch keine Sprache geben soll. Das ist natürlich, glaube ich, auch für uns Literaturwissenschaftlerinnen so das Spannendste daran.
Ja, Sie forschen ja am Thema tatsächlich auch mit einer heutigen Perspektive. Würden Sie denn sagen, wir können was lernen aus der Beschäftigung der Literatur mit dem Thema Schwangerschaftsabbruch auch für die heutige Debatte?
Oh, unbedingt. So viel, würde ich sagen. Ich finde, Narrative zum Beispiel werden ja auch als Mittel im politischen Diskurs heute verwendet. Also die selbstsüchtige Frau, die junge, unvorsichtige Frau, das gefallene Mädchen, Dilemma-Narrative. Und wenn man dann wirklich in die literarischen Texte geht, da sieht man dann, dass das alles viel differenzierter ist, dass zum Beispiel Entscheidungen eindeutig sind, aber nicht zwingend leicht. Also zum Beispiel bei Tove Ditlevsen im Roman Abhängigkeit. Da geht es auch um die Gründe, warum abgetrieben wird. Die Protagonistin ist eine Mutter, wird bereits einem Kind und die Beziehung bröckelt. Das Kind würde die Situation verschlimmern und dass sie dieses Kind trotzdem betrauert, gibt uns sehr viel mehr Möglichkeit zu verstehen, was da vor sich geht. Und die Konfliktlagerung, finde ich, ist ein bisschen anders, als man sie vielleicht so im politischen Diskurs darstellt. Also oftmals hat man so ja, das Dilemma, das Leben der Frau versus das Leben des potenziellen Kindes. Das sind oftmals nicht die Konfliktlagen, die wir in den Texten vorfinden. Oft haben wir die Fragen nach Abhängigkeiten. Oft ist ganz rein das Finanzielle eine Erwägung, die eingebracht wird. Zum Beispiel bei Gisela Elsners, der Knubbel von 1971. Wir haben oftmals diese Alternativlosigkeit der Situation vorgeführt. Denn ein Entscheidungsdilemma wäre ja etwas, was aufkommen würde, wenn man zwei gleichwertige Alternativen hat. Und die gibt es einfach nicht. Also in vielen Texten merken wir, dass da gar nicht lange drüber nachgedacht wird, ob, sondern eher wie. Es ist sofort dieses, wie finde ich durch diesen Dschungel von Vorschriften, wen finde ich, habe ich genug Geld? Wie gesagt, die Konfliktlage ist da so ein bisschen anders. Und ich finde, dass man da sehr viel von lernt, was da überhaupt die Hürden und Schwellen sind. Also es geht, glaube ich, weniger darum, sich für oder gegen eine Abtreibung zu entscheiden in diesen Texten, sondern eher, wenn ich mich entscheide, wie kriege ich das hin?
Die Literaturwissenschaftlerin Caroline Slickers über den Schwangerschaftsabbruch als Thema der Literatur. Anfang Juli wird es im Wiener Literaturhaus eine Tagung von Nachwuchswissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern geben. Der Körper, zumal der weibliche, war auch immer Thema in den Arbeiten der Künstlerin Kiki Smith. In den 80er Jahren waren Blut, Eiter und Spucke sogar ihr Markenzeichen. Sie galt damals als eine Wegbereiterin der sogenannten Abject Art, was man vielleicht mit Ekelkunst übersetzen könnte. In den letzten 20 Jahren hat sich das Werk verändert. Themen wie Umwelt und Natur sind dazugekommen. Das zentrale Medium wurden Wandteppiche, die nun das Artmuseum in Rolandseck in Remagen zeigt, zusammen mit Zeichnungen und Bronzen. Verwobene Welten heißt die Ausstellung, die Sabine Oelze gesehen hat.
8 große Wandteppiche verwandeln die Ausstellungsräume im Artmuseum in Prunksäle. Sie zeigen eine Fantasiewelt. Motten und Schmetterlinge krabbeln herum. Adler, Eulen oder lebensgroße Wölfe blicken uns an. Inmitten dieser surreal anmutenden Welt steht Kiki Smith. 70 Jahre alt, freundlicher Blick, lange graue Haare, Flipflops.
Ich bin keine Weberin. Ich habe Zeichnungen in Lebensgröße gemacht, die dann fotografiert und gescannt wurden. Das Museum wollte eine Ausstellung nur mit meinen Wandteppichen machen und ich sagte, dass ich das langweilig finde. Ich wollte Dinge zeigen, die sich aufeinander beziehen. Ich verwende jedes Motiv mehrmals. Es führt immer ein anderes Leben.
Kiki Smith galt lange als Ikone der feministischen Kunst. Im Gegensatz zu den Arbeiten der 80er Jahre, die um Körperflüssigkeiten aller Art und das Thema AIDS kreisten, wirkt die Ausstellung im Artmuseum eher dekorativ. Seit mehr als 30 Jahren treiben Fragen wie die nach dem Verhältnis von Mensch und Natur ihr Werk an. Dabei springt sie zwischen den Medien hin und her, arbeitet mit Skulpturen, Zeichnungen, Grafiken und metergroßen Wandteppichen. Ihre Motive stammen aus Mythen, Religion oder Märchen, wie etwa der Wolf, der sowohl ein biblisches als auch ein mythisches Wesen ist.
Dort in der Zeichnung bin ich selbst als Mischwesen aus Frau und Wolf zu sehen. Diese Bronzeskulptur zeigt Rotkäppchen, das aus dem aufgerissenen Bauch des toten Wolfs heraussteigt. Mir gefällt an Märchen, dass ein Mensch aus einem toten Tier herausgeschnitten werden kann. Ich wollte zeigen, was in der Fantasie eines Kindes möglich ist.
Neben dem Wolf ist der Adler ein Motiv, das Kiki Smith seit vielen Jahren variiert. Als Bronzeskulptur breitet er seine Schwingen weit aus oder sitzt lauernd auf einem Ast. Sein kühler Körper kontrastiert mit den warmen Farben der Wandteppiche. Kiki Smith ließ sich von den berühmten Gobelins in Angers in Frankreich inspirieren. Dort entdeckte sie das Thema der Apokalypse und interpretierte es neu. In einer Zeichnung und einem Teppich mit dem Titel Underground scheint ein nackter Mann aus einem chaotischen Geflecht von Windungen, dunklem Rot und rankenden Zweigen zu fallen.
Männer sind wie das Schlachtvieh auf Erden. Wir denken vor allem daran, wie Frauen behandelt werden, aber viele Männer werden behandelt, als wären sie entbehrlich. In Kriegen werden sie einfach abgeschlachtet. In der Tierwelt ist es nicht anders. Männer werden nur zur Fortpflanzung gebraucht und dann getötet. Das ist das Thema dieses Wandteppichs. Und dann habe ich diese kleinen Häschen eingewebt.
Durch die digitale Produktionsweise erzielt Kiki Smith in ihrer Jacquard-Weberei eine unglaubliche Detailtreue. Immer wieder treffen abstrakte, fast ornamentale Formen auf figurative Elemente wie Hasen oder auch Spinnen, Motten oder Schmetterlinge. In einem Wandteppich sind neben Tannen, Eulen und Bienen auch großflächige Zickzacklinien eingewebt.
Sie sind von meinem Vater, den ich immer bei der Produktion seiner Arbeiten geholfen habe. Mein Vater, der Minimal Art Künstler Tony Smith, hat 1976 eine Skulptur namens Throwback gemacht. Sie bestand aus Zickzacklinien und sah ein bisschen aus, als würde sie knien. Nach und nach wurde mir klar, dass die Hälfte von dem, was ich mache, auf seinen Einfluss zurückgeht.
Das eine gehört zum anderen. Ihre eigene Geschichte verbindet Kiki Smith mit den Themen Tier, Geburt, Regeneration, Naturverbundenheit. Seit sie viel Zeit auf dem Land in Upstate New York verbringe, habe sie entdeckt, Teil eines großen Ganzen zu sein.
Ich denke, dass man das Leben wertschätzen sollte und dass es mehr als nur ein Wunder ist, dass wir am Leben sind. Ich kann nur sagen, dass es für mich ein Weg ist, darauf zu achten, dass ich hier bin und dass alles sehr gut ist. Es ist ein großer Segen, hier zu sein.
Der Besuch der Ausstellung von Kiki Smith ist wie eine Reise zu Alice ins Wunderland oder ins Schloss eines Renaissancefürsten. Wenn man sich darauf einlässt, macht es Spaß, sich in ihren Fantasiewelten zu verlieren oder, wie die Künstlerin sagt, die Wunder des Daseins zu betrachten.
Kiki Smith im Artmuseum Rolandseck. Bleiben die Kulturmeldungen mit Henning Hubert. Sie beginnen mit einem großen Dirigenten, Sir Andrew Davis.
Er bewegte sich im britischen Repertoire wie ein Fisch im Wasser, hieß es einmal in einer Deutschlandfunk-Rezension über den britischen Dirigenten Andrew Davis. Er ist im Alter von 80 Jahren gestorben. Die FAZ nennt ihn in ihrem Nachruf den Leutseligen, einen Dirigenten mit Witz und Herz, der die Nation zum Lachen bringen konnte, aber auch mit ihr trauern konnte. Nicht die Verniedlichung von Davis, charakterisiert als großer alter Teddybär der englischen Musik, betreibt Jan Brachmann in der FAZ, sondern sieht in ihm einen Grübler, der über menschliche Grausamkeit nachdachte und das dann auch am Pult rüberbrachte. Hier leitete er das Orchester BBC Philharmonic, dessen Chef und Ehrendirigent er war, in einer CD-Einspielung der Fantasie für Bratsche und Orchester des Briten Arnold Bax, wie Andrew Davis, ein Sir. Seine launigen Moderationen bei den Londoner Last Nights of the Proms dürften noch vielen im Ohr sein. Dort war er Dauerdirigent. Nicht nur britische, auch große Orchester in den USA engagierten ihn. In Deutschland war es in etwa die Berliner Klangkörper DSO, RSB, Staatskapelle und die Philharmoniker. Gestorben ist Sir Andrew Davis gestern in Chicago. Der Vorschlag der Unionsfraktion im Bundestag, Schüler zu besuchen, von KZ-Gedenkstätten zu verpflichten, dieser Vorschlag wird von den großen Gedenkstätten abgelehnt. Gegenüber der Weltausgabe von morgen sagte Jens-Christian Wagner, Direktor der Stiftung Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau Dora, hinter dem Ruf nach Pflichtbesuchen stecke manchmal die naive Vorstellung, dass KZ-Gedenkstätten demokratische Läuterungsanstalten seien. Der für Sachsenhausen und Ravensbrück zuständige Direktor der Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten, Axel Drekoy, sagte, ein ehemaliges Konzentrationslager könne für junge Menschen eine emotionale Überforderung darstellen, die niemandem aufgezwungen werden sollte. Besuche von KZ-Gedenkstätten auf so freiwilliger Basis wie möglich empfiehlt auch die Leiterin der KZ-Gedenkstätte Dachau, Gabriele Hammermann. Anders dagegen der Leiter der kleineren KZ-Gedenkstätte Flossenbürg in Bayern. Jörg Skribeleit begrüßte den Vorschlag der Union. Im Freistaat gäbe es bereits die Besuchspflicht für Gymnasiasten und Realschüler und man mache hier sehr gute Erfahrungen mit einem in den Lehrplänen integrierten obligatorischen Besuch von Schülern. Und noch kurz nach Hannover. Nach seiner Entlassung wegen einer Hundekot-Attacke auf unsere Ballettkritikerin im vergangenen Jahr inklusive Hausverbots kehrt der frühere Ballettdirektor an die Staatsoper Hannover zurück. Nur nicht mehr als Festangestellter. Marco Göke wird einer der Choreografen eines dreiteiligen Ballettabends, dessen Premiere für den 6. Juni vorgesehen ist. Göke wird auch für Kostüme und Bühnengestaltung zuständig sein.
Die Kulturmeldung waren das mit Henning Hubert. Vielen Dank. Die Ukraine-Hilfen der Vereinigten Staaten und die Reaktionen darauf, die Lage in Israel und Gaza und die Diskussion um eine deutsche Haltung zu China. Das sind Themen in den Informationen am Abend nach den Nachrichten im Deutschlandfunk. Bei Kultur heute am Mikrofon war Jörg Biesler. Einen guten Abend.